Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute habe ich mit einem anderen Kurswechsler gesprochen, nach längerer Zeit mal wieder mit dem Didi. Und wir haben zusammen mal versucht zu beschreiben, wie wir als Kurswechsler in Organisationen, wenn wir ein Beratungsmandat haben, wie wir da vorgehen. Wir nutzen da ein kleines Denkmodell, die sogenannte systemische Schleife, die uns einfach dabei hilft, zu erklären, wie so der Ablauf ist, wie wir vorgehen. Mit dem Ziel, dass eine Organisation natürlich das lernt, was wir tun. Wir nennen das ja so den Hilfe zur Selbsthilfe Ansatz, so dass eine Organisation sich im Laufe der Zeit zu einer lernenden Organisation entwickeln kann. Das ist notwendig in der heutigen Zeit, weil Organisationen nicht mehr so stabil ihre Abläufe planen können und so weiter, sondern vor großen Herausforderungen stehen, weil Märkte verändern sich, Einflussfaktoren wie Technologiesprünge, wie Fachkräftemangel sorgen dafür, dass in fast allen Branchen, in fast allen Unternehmen große Veränderungsnotwendigkeiten beobachtet werden können. Um die zu identifizieren und in kleinen Schritten sich weiterzuentwickeln, das ist so das, was wir als Kurswechsler tun in unseren Beratungsmandaten oder in bestimmten Fällen unserer Beratungsmandate. Und wenn du jetzt neugierig bist, mehr zu erfahren, wie wir das tun und wie wir das beschrieben haben, dann bleib gerne dran. Viel Spaß.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, Aufnahme läuft. Moin, Didi.
Moin, Frank.
Ja, cool, dass das geklappt hat, dass wir beide mal wieder eine Aufzeichnung machen. Wir wollen mal so ein bisschen eintauchen in unsere Arbeit, wenn es darum geht, ja, Organisationen dabei zu unterstützen, eine lernende Organisation zu werden, oder wir könnten es auch als organisationales Lernen bezeichnen oder Organisationen weiterzuentwickeln. Das ist so das, was wir mal so ein bisschen beschreiben wollen, wie wir da vorgehen. Genau. Weiß nicht, was sind so deine ersten Gedanken dazu?
Was sind meine ersten Gedanken dazu? Klingt nach Arbeit, also nach der Arbeit, die wir immer so tun, sozusagen, nicht immer, aber sehr häufig, und eigentlich auch nach so den spannendsten Projekten. Ne? Wir haben, als wir uns vorbereitet haben auf diese Episode, haben wir gerätselt oder uns unterhalten darüber, wie der Titel lauten könnte. Unter anderem ist der Titel gefallen, die systemische Schleife der Organisationsentwicklung. Beschreibt im Grunde genommen so ein Metamodell, so würde ich das mal formulieren, wie wir in solchen Projekten vorgehen. Und das ist auch genau das, woran ich denke, ne? Wenn ich so an die vergangenen oder laufenden Projekte denke, wo es um wirkliche Organisationsentwicklung geht, egal ob das Ziel dahinter, das formulierte Ziel dahinter ist, wir wollen eine lernende Organisation werden, oder ob ein konkretes Problem in den Raum gestellt wird, was wir bearbeiten dürfen, ist eigentlich gar nicht wichtig, weil dieses Metamodell, ich bleibe mal bei dem Begriff systemische Schleife der Organisationsentwicklung, ist in dem Fall immer das Gleiche. Also es folgt immer den gleichen Schritten. Darunter liegend hast du dann immer unterschiedliche Themen und Kontexte, auf die du diese systemische Schleife dann anwendest, sozusagen. Das ist das, woran ich so als erstes denke, wenn du mir das hier so rüberschmeißt.
Naja, jetzt mag jetzt eine Hörerin oder Hörer denken, okay, das ist jetzt irgend so ein Werkzeug, irgendein Tool, systemische Schleife, und wenn ich das habe, dann zücke ich das, wenn ich Organisationsentwickler sein will, und dann benutze ich das und dann wird alles gut. So ist es natürlich nicht gedacht. Ne? Also wenn ich nochmal so ein bisschen zu dieser Schleife, es könnte auch eine andere Darstellung sein, aber das ist so eine Darstellung, die uns ganz gut gefällt, die wir auch häufig, sag ich mal, in unseren Beratungsmandaten mal zeigen, um im Grunde so ein Stück weit zu vermitteln, wie unsere Denkweise ist, weil viele Zusammenhänge sind halt eben nicht linear, ne? Das heißt, so Wirkzusammenhänge, wenn A, dann B, gibt es sehr, sehr selten in der Organisationsentwicklung. Und da ist so ein Gedanke einer Schleife, also so wiederkehrende Abläufe, um in kleinen Schritten. Ihr Hörer denkt jetzt vielleicht an sowas wie Scrum oder so. Da gibt es natürlich eine Ähnlichkeit, weil da genauso komplexe Zusammenhänge bewältigt werden müssen in der Produktentwicklung wie bei uns Organisationsentwicklern auch. Ne? Also der Ursprung, um das vielleicht kurz abzuhaken, der ist wahrscheinlich gar nicht so in der Organisationsentwicklung, sogar eher so in der systemischen Therapieumfeld, weil auch da geht es ja darum, so Wirkzusammenhänge oder Beziehungen von Menschen und Rollen in einem System halt zu verstehen und zu gucken, wie ich das beeinflussen kann. Und das sind natürlich Dinge, die bei uns Organisationsentwicklern halt auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Deswegen wollen wir einfach mal beschreiben, so ein Stück weit, was ist da so das Vorgehen, was wir nutzen. Und wir werden sicherlich auch das ein oder andere Beispiel mal so aus der Praxis mit dazulegen, ne, damit ihr euch vorstellen könnt, was das dann so im Detail zu bedeuten hat.
Ja, genau. Also das eigentlich... Also wenn du das oder wenn die Hörerin das Bild jetzt sehen würden, dann sieht das erstmal sehr banal aus, die systemische Schleife sozusagen, weil das eigentlich oberflächlich betrachteten iterativen Prozess beschreibt, der immer wiederkehrend stattfindet. Das eigentlich Systemische, das liegt ja darunter. Also das liegt dann im Detail und du kannst es, wenn du das Bild siehst, gar nicht rauslesen und denkst, hä, warum heißt diese Schleife denn systemische Schleife? Das ist die wirklich systemische Arbeit, die findet dann darunter liegend statt in den einzelnen Schritten und der Art und Weise, wie wir dann in diesen Schritten vorgehen. Von daher ist es, glaube ich, ganz cool, jetzt mal durch diese einzelnen Schritte durchzugehen und mal zu beschreiben, was machen wir denn dann da in den einzelnen Abschnitten dieser Schleife? Und damit das hier übers Hörverstehen auch einigermaßen gut nachvollziehbar ist, ich gebe mal so einen Überblick der Überschriften von dieser systemischen Schleife, die, wie gesagt, erstmal recht banal klingt. Also es fängt an mit dem Thema Beobachten und Informationen sammeln. Wir beobachten Dinge und sammeln Informationen. Wir interpretieren diese gesammelten Informationen und die Beobachtungen und bilden auf Basis dessen unsere Hypothesen und auf Basis dieser Hypothesen planen wir Interventionen, die wir durchführen und die durchgeführten Interventionen werden wir reflektieren. Und mit diesen Erkenntnissen aus der Reflexion fangen wir vorne wieder an beim Beobachten und Sammeln von Informationen und das meint das Schleife in diesem Begriff oder in diesem Bild. Es ist ein wiederkehrendes Format an der Stelle. Und wenn wir jetzt mal anfangen beim Thema Beobachten und Informationen sammeln, dann gibt es da natürlich darunterliegend, wenn wir auf der Werkzeugebene bleiben, unterschiedliche Werkzeuge, mit denen wir das tun. Und hast du Beispiele für Werkzeuge, fürs Beobachten und Informationen sammeln? Was machen wir da so?
Ja, Logo. Also natürlich ist bei Beobachten auch wirklich gucken gemeint halt, ne? Also am liebsten gehen wir mal in eine Organisation und haben die Möglichkeit, relativ frei mal uns eine Zeit lang zu bewegen, mal Gespräche zu führen und Fragen zu stellen, ne? Oder auch einfach gucken, ne? Allein schon, wenn wir in eine neue Organisation mal uns in den Eingangsbereich setzen, bevor wir dann vielleicht je nach Organisationstyp dann abgeholt werden, zu einem Workshop oder in einen Besprechungsraum gebracht werden, dann ist das allein für uns immer schon total spannend, halt irgendwie zu gucken, wie sind die Leute angezogen, wie kommen die da so rein, was reden die vielleicht so, ne? Können wir da schon was aufschnappen oder so. Aber wenn wir dann so richtige Beratungsmandate haben, ne, dann haben wir natürlich andere Werkzeuge noch im Köcher, also so themenzentrierte Interviews zu führen oder sowas wie eine Kulturmusteranalyse. Das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, da gibt es andere Podcast-Episoden, wo sowas dann nachzuhören sind. Ne, aber der ganze Werkzeugkoffer mit unseren Denkwerkzeugen, mit unseren Navigationshilfen, mit unseren Theoriegebieten, Bilde, was wir so als Kurswechsler mit uns rumtragen. Das sind natürlich so die ganzen Dinge, die bei uns inzwischen natürlich mehr oder weniger automatisiert so in der Birne ablaufen, wenn wir die Leute in einer Organisation da so im Miteinander beobachten, in der Kommunikation beobachten und so weiter. Und das Ganze wenden wir dann an, um im ersten Schritt natürlich Probleme zu verstehen. Ne? Das ist im Grunde so der Kern eigentlich, wie unsere Arbeit startet, weil ja ganz, ganz viele von unseren Kunden, aber auch durchaus Berater, sind immer sehr, sehr schnell irgendwie Lösungen auf den Weg zu bringen. So, okay, ne, wir wissen, das und das müssen wir jetzt halt irgendwie machen. Wir müssen Scrum einführen oder wir müssen eine Netzwerkorganisation werden oder was auch immer. Und da sind wir immer ein bisschen vorsichtiger und sagen, Moment mal, wenn Scrum eure Lösung ist, was ist eigentlich das Problem? Und da nutzen wir dann halt so diese ganzen Werkzeuge, die wir im Repertoire haben, um halt das Problem tatsächlich besser zu verstehen. Und das ist ultra wichtig für uns und das erklären wir uns auch unseren Klienten. Es gibt auch so Zitate von Einstein und so weiter. Ne? Wenn ich eine Stunde Zeit habe, um irgendwie ein Thema zu bearbeiten, dann nutze ich halt eher 55 Minuten dafür, das Problem zu verstehen und 5 Minuten für die Lösung. Ne? Das trifft das wahrscheinlich so ganz gut. Und wenn ich noch mal so ein bisschen weiter gucke, was so hinter Problemen sind, dann geht es oftmals darum, Muster zu erkennen. Ne? Oftmals so Kommunikationsmuster, die halt als schädlich, als dysfunktional irgendwie beschrieben werden. Ne? Oder es geht darum, Achtung, wieder so ein kleiner Nerdbegriff, darum, Paradoxien zu erkennen. Ne? Weil alle Organisationen sind voll von Paradoxien. Also das sind so, ich sag mal, Widersprüchlichkeiten, die irgendwie gleichzeitig erfüllt werden sollen. Ne? Und das kann irgendwie nicht funktionieren. Ne? Und da können wir gleich nochmal 1-2 Beispiele halt irgendwie nennen. Aber im Kern geht es darum, in dieser Phase beim Beobachten und Informationen sammeln, Probleme zu verstehen, Muster zu erkennen oder Paradoxien zu erkennen. Und, ne? Und auf der Basis machen wir dann weiter. Hast du so spontan irgendwie aus der Praxis Beispiele, was in so einer Phase da zutage gefördert werden kann?
Ja, vielleicht relativ aktuell. Ich bin gerade bei einem Kunden genau an der Stelle in diesem Prozess, also das Beobachten und das Sammeln von Informationen. Und da fängt ja das Systemische der Schleife auch schon an, weil die Art und Weise, wie wir Fragen stellen, die Art und Weise, wie wir die Interviews aufbauen und welche, mit welchen Fragen die Kunden dann konfrontiert werden, die sind tatsächlich andersartig, habe ich die Tage das Feedback bekommen, wo ein Interviewpartner gesagt hat, ja, ich bin da schon vorgewarnt worden, was Sie hier für Fragen stellen. Das geht ja so ein bisschen in die esoterische Richtung, war da tatsächlich die...
Okay,
esoterisch, also so, bin ich jetzt nicht so der esoterische Typ oder so, aber das hat mir halt gezeigt, die Andersartigkeit der Fragestellung ist tatsächlich gegeben, weil wir nicht harte Fakten abfragen, weil wir eben Muster erkennen wollen, und ja, rausfinden wollen, als Überleitung zum nächsten Schritt Hypothesen zu bilden, was Ursache für ein erkanntes Problem ist, um dann darauf aufbauend irgendwie eine Lösung zu skizzieren. Du hast nach einem Beispiel gefragt, also das Beispiel, was mir spontan anfällt, ist tatsächlich also ein interessantes Phänomen, so würde ich es an der Stelle eher bezeichnen oder vielleicht auch ein Muster, dass sich, und das ist der grundsätzliche Auftrag auch bei dem Kunden, es wird sich nicht bewegt. Also es ist eigentlich zumindest oberflächlich alles gegeben, damit sich bewegt werden darf. Also die stellen sich die Frage, warum bewegt sich hier denn eigentlich keiner? Und das passiert tatsächlich auch nicht. Also das Ziel ist formuliert und die haben eigentlich freie Hand und können auch Dinge tun, aber es nimmt sich keiner und es bewegt sich einfach kein Mensch. Und dahinter zu steigen, und das ist ein Muster in dem Unternehmen, dass das grundsätzlich nicht passiert, ist halt eine sehr spannende Fragestellung. Und da tiefer reinzupieksen, dann geht es halt eben darum, die Muster zu erkennen, wo finden sich diese Muster wieder, was ist die Ursache dafür, dass das immer wieder auftritt und wo wirken unterschiedliche Rollen vielleicht dann auch auf paradoxe Art und Weise zusammen, weshalb das nicht passiert, dass sich da bewegt wird. Und das rauszufinden, finde ich auch einer der spannendsten Momente eigentlich so. Also diese Interviewphase, ich mache das mega gerne, weil ich grundsätzlich erstmal neugierig bin und macht dann immer doppelt viel Spaß, wenn du irgendwie bei einem Kunden bist und die Branche zum Beispiel noch gar nicht kennst und da dann hinterzusteigen, wie das alles funktioniert und wie die so ticken. In den unterschiedlichen Rollen tatsächlich auch, ist eine super spannende Phase so zum Start eines Projektes.
Ja, cool. Also ich lege gerne noch ein kleines Beispiel oder zwei dazu. Manchmal haben so Muster, die wir beobachten, da lassen wir uns auch gerne von anderen Autoren und so weiter inspirieren. Ich mag diesen Begriff des Endmonster-Phänomens, was wir durchaus häufiger als Kommunikationsmuster beobachten. Was steckt für uns dahinter? Und auch das hatte ich vor relativ kurzer Zeit bei einem Beratungsmandat. Ähnlich wie du beschrieben hast, so die Rahmenbedingungen, dass halt irgendwie Veränderungen auf den Weg gebracht werden, so, die waren eigentlich aus Sicht der Organisation perfekt. Die Organisation hat es nicht geschafft, wirklich ganz konkrete Dinge auf den Weg zu bringen oder gar umzusetzen. Was habe ich da vorgefunden? Es wurde ganz viel und deswegen Endmonster-Phänomen, so über global-galaktische Probleme gesprochen. Was weiß ich, der Fachkräftemangel behindert uns, bla bla bla. Immer so riesengroße Dinge. Oder unsere Kultur behindert uns, bla bla bla. Ne? Solche Floskeln wurden da rausgehauen. Was haben wir dann im Endeffekt gemacht, ohne jetzt halt im weiteren Prozess dazu spoilern, einfach dieses Endmonster mal ein Stück weit zu entmystifizieren und klein zu schneiden, dass halt irgendwie ganz klein, viel kleinere Probleme sichtbar geworden sind, die ich ganz anders handhaben kann als so dieses Endmonster. Ne? Und als sie bewusst war, dass sie sehr häufig von diesen Endmonstern sprechen, dann ist auch ganz lustig zu beobachten, dass sich das dann so in die Kommunikation integrieren lässt. Das heißt, die Leute in der Organisation haben dann, jetzt hört doch mal wieder auf, über dieses Endmonster zu sprechen, und schon waren sie in der Lage, sich daran zu erinnern, was haben wir denn neulich gemacht? Wir haben auf kleinere Themen geguckt und die wir besser bearbeiten können. Ne? Das ist so ein Beispiel. Und um diesen Begriff der Paradoxie noch kurz zu erklären, ne? So diese Widersprüchlichkeiten, die aber irgendwie beide erledigt werden sollen, ne? Da sind solche Dinge wie, ne, ich muss irgendwie gleichzeitig vielleicht dezentrale Strukturen schaffen, damit ich Probleme so direkt am Markt schneller bearbeiten kann. Und gleichzeitig brauche ich aber auch ein zentrales Kontrollsystem, um das Gesamtunternehmen zu steuern. So, ne? Und das ist dann immer so eine innere Zerrissenheit, die da zu beobachten ist. Ne? Und auch da geht es dann ganz oft, wenn wir sowas beobachten, ne? Dass da so eine Hilflosigkeit entsteht, überhaupt erstmal ein Bewusstsein für Paradoxien zu schaffen, dass solche Dinge besprechbar werden. Und dann kann ich im nächsten Schritt dann gucken, was mache ich denn mit dieser Information, mit dieser Erkenntnis? Ne? Und das ist vielleicht so eine Überleitung für die nächste Phase, wenn wir das so nennen, nachdem wir jetzt so Informationen gesammelt haben und im Grunde so die ersten Probleme oder Muster erkannt haben. Dann geht es darum, zu interpretieren und Hypothesen zu bilden. Ja, warum Hypothesen eigentlich? Warum nicht Lösung planen, Didi?
Weil das in den seltensten Fällen funktioniert. Also gerade in unseren Umfeldern, wenn wir, nimm das Beispiel, was du gerade genannt hast, das ist halt ein sehr komplexes Ding, was du irgendwie auseinanderdröselst, um überhaupt auf Ideen zu kommen, wie du Dinge verändern kannst. Und alles, was du da formulieren würdest, hat den Charakter einer Hypothese. Also das heißt, du glaubst, du hast die Annahme, dass diese Ursache mit dem und dem Mittel möglicherweise behoben werden kann oder dass das Problem damit gelöst werden kann, dass das Problem lösen, also die tatsächliche Intervention, die dann folgt, ist der Schritt danach, aber erstmal die Hypothese aufstellen, kann man ja zum Beispiel auch auf Basis der Probleme, also darum geht es in dem Fall, ne? Also ich stelle eine Hypothese auf mit dem Fokus auf das Problem, also ich beschreibe sozusagen, wenn wir hatten hier so ein Beispiel für uns auch nochmal auf dem Zettel, unklare Kommunikationswege zwischen Abteilungen führen zu ineffizienten Arbeitsprozessen und mindern die Produktivität. So, das ist eine Hypothese, die man mal nehmen kann sozusagen. Und wenn diese Hypothese überprüft werden soll mit einer bestimmten Intervention, die dann folgt, kann man herausfinden, ob das stimmt oder nicht, ganz platt gesagt. So, und das ist ja auch der Grund, warum es jetzt wiederum Schleife heißt. Also, und das machst du halt die ganze Zeit. Hypothesen aufstellen und überprüfen, ob sie wahr sind oder nicht.
Definitiv. Ne? Und wenn die Beobachtung da ist oder wir das Problem identifiziert haben, dass die Produktqualität halt nicht gut ist, okay, das kann ich ja sogar messen, ne? Ja. Oftmals. Ne? Aber sozusagen, dass halt die ineffizienten Arbeitsprozesse dazu führen, dann habe ich ja einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, was dazu führen kann. Ne? Und wenn, wie in Didis Beispiel, wir die Vermutung haben, dass halt unklare Kommunikationswege zwischen den verschiedenen Abteilungen entlang eines Produktionsprozesses die Ursache sind, dann können wir uns überlegen, okay, welche Intervention, also Experiment, den Begriff nutzen wir da auch, ne, weil es diese klaren Kausalitäten halt nicht gibt. Also was müssen wir vielleicht mal anders ausprobieren, um zu überprüfen, ob diese Hypothese richtig ist. Ne, ein anderes Beispiel könnte sein, wenn ich wie auch so meistens so ein sehr komplexes Umfeld halt irgendwie habe, ne, und ich beobachte irgendwie so eine sinkende Mitarbeiterzufriedenheit. Das kriege ich mit, weil hohen Krankenstand vielleicht oder wenn ich so Mitarbeiterumfragen mache, dass da sehr schlechte Werte so, ne? Und wenn ich dann sozusagen da tiefer rein zoome und das Problem versuche zu verstehen und das interpretiere und so weiter, dann könnte es sein, dass ich auf eine Hypothese komme, dass so meine starren Hierarchien und die strikte Kontrolle von Führungskräften die Ursache sein könnte, dass die Mitarbeiterzufriedenheit sinkt. Ne? Und da auf der Basis können wir dann weiterarbeiten und gucken, was für Interventionen dann vielleicht sinnvoll sind, um zu überprüfen, ob wir da komplett daneben gelegen haben oder ob das eine valide Hypothese ist.
Was mir gerade noch so in den Sinn kommt, was wir haben jetzt diese systemische Schleife beschrieben mit Beobachten, Informationen sammeln, interpretieren, Hypothesen bilden, Interventionen planen, durchführen, die Interventionen reflektieren. Ich glaube, was man da nochmal so drumherum ziehen kann, ist auch so ein Grundprinzip, wenn wir arbeiten, dass das Ganze, was da drin passiert in dieser systemischen Schleife, auch das Bilden von Hypothesen und gleich im nächsten Schritt das Planen von Interventionen, dass das transparent passiert und sehr bewusst sozusagen. Also dass das nicht einfach aus dem Lameng heraus darum, also dieses Formulieren, darum komme ich da gerade drauf, dieses Formulieren von Hypothesen, da haben wir manchmal auch so Textmuster, wo manche immer denken, oh Alter, es wirkt so gestelzt häufig, aber durch dieses Textmuster kommst du halt auf eine sehr klare und fokussierte Formulierung der Hypothese, die unmissverständlich dasteht. Und das finde ich nochmal ganz, ganz gut, weil das sehr bewusst passiert an der Stelle. Und das hilft ja auch, sehr bewusst eine Entscheidung zu treffen, welche Interventionen auf dieser einen Hypothese gegebenenfalls Sinn machen, die ich dann plane, sozusagen für die Durchführung.
Also wir nutzen ja nicht wirklich dieses Textmuster, aber wenn wir mit Leuten in der Organisation im Grunde zusammenarbeiten, das kommt ja sehr häufig vor, dass wir im Grunde Leuten in der Organisation oder wir gemeinsam quasi diese Schleife durchlaufen und Organisationen weiterentwickeln mit dem klaren Ziel, dass wir das eine Zeit lang begleiten und die internen Leute das dann halt alleine weitermachen. Und da ist es gerade bei Einsteigern so in diese Rolle eines Organisationsentwicklers, ist es schon total hilfreich. Die Erfahrung haben wir gemacht, wenn es hier und da so kleine Hilfsmittel gibt wie Text Kontextmuster oder kleine Checklisten oder so, denke ich da wirklich an alles. Ne? Und da nutzen wir halt auch verschiedene kurswechseleigene Werkzeuge, um solche Interventionen zu beschreiben. Ne? Das ist dann so ein kleines Formular, so ein Canvas in Fachsprache, die uns dabei helfen, an alles zu denken. Ne? Also erstmal die Symptome zu beschreiben, dann die Problemursachen zu notieren und dann so den Zielzustand und so weiter und so fort. Müssen wir hier auch an der Stelle nicht so detailliert ausführen, weil das ist halt ein Werkzeug, was wir Kurswechsler nutzen und was wir aber auch dann in den Organisationen, in den Beratungsmandaten dann weitergeben an unsere Klienten an der Stelle. Genau. Nächste Phase.
Ja, und wenn wir dann angekommen sind, an dem Schritt, die Intervention durchzuführen, findet die häufig ja für uns in unserer Arbeit auch in so einer Art Schutzraum statt. Das heißt, dass du in einem geschützten Raum, und das ist dann auch klar und transparent und kommuniziert, dass dort ein Experiment, ein Versuch stattfindet, in diesem Schutzraum etwas zu verändern. Das heißt, innerhalb dieses Schutzraums Strukturen zu verändern, innerhalb dieses Schutzraums vielleicht mit einer anderen Rollenverteilung vorzugehen, um etwas auszuprobieren im wahrsten Sinne des Wortes. Und dort wird dann der Versuch gestartet. Und der nächste Schritt ist dann, glaube ich, der logische, der sich anschließt hinten dran.
Naja, erstmal würde ich die Frage stellen, Moment mal, Experiment und Schutzraum, was sind das hier für Begriffe? Ist das nicht irgendwie ein bisschen unprofessionell? Müsst ihr wirklich Experimente machen? Wisst ihr nicht, was für eure Kunden da jetzt der logische, richtige Schritt ist, was die halt irgendwie anpassen müssen? Ich beantworte mir die Frage jetzt mal selber, ne? Weil die kommt schon mal. die kommt schon tatsächlich ab und zu mal. Wir haben das vorhin natürlich schon mehrfach gesagt, ne? Also wenn wir ein komplexes Umfeld haben und so Kausalitäten, ne? Wenn ich A bewege, wird B als Resultat rauskommen, ehrlicherweise ja so gut wie nie vorhanden sind, dann habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, so eine Organisation oder eine Abteilung oder ne, also der den Betrachtungsgegenstand, also in Fachsprache das System halt irgendwie zu irritieren. Und dieses Irritieren ist dann beispielsweise, dass ich mal ja, temporär bestimmte Regeln außer Kraft setze oder Konventionen oder dass ich mal für einen begrenzten Zeitraum die Struktur der Zusammenarbeit, also somit die Kommunikationswege halt irgendwie verändere oder. Also alles Dinge, die so in der Organisationsentwicklung dann so als Strukturanpassung dann in Frage kommen. Und da wir das ja als Hypothese, also als Annahme einer möglichen Zukunft auf den Weg gebracht haben, habe ich eigentlich keine andere Chance, um das halt einfach mal zu testen, auszuprobieren und ja, da entsprechende Erfahrungen zu sammeln, ne, um dann natürlich zu überprüfen, ob das nützlich war, aber dazu kommen wir quasi gleich. Ne? Und das ist eigentlich alternativlos. Ne? Also es gibt bestimmte Dinge, da haben wir natürlich viele Erfahrungen und sind uns relativ sicher, wenn die Kollegen und Kolleginnen in Organisationen dann auf entsprechende Ideen kommen, dass das vielleicht eine unterstützenswerte Idee ist. Das können wir natürlich dann auch Kraft unserer Erfahrung und unserer Expertise dann durchaus mit reingeben. Aber ob das in dem jeweiligen Kontext, also einer Organisation, dann wirklich immer zum Ziel führt, das müssen wir ausprobieren.
Ja, also du hast ja eingeleitet deine selbst beantwortete Frage gerade. Warum reden wir von Experimenten? Was soll das hier mit Schutzraum? Klingt das nicht ein bisschen unprofessionell? Das ist tatsächlich häufig auch eine Reaktion, ne? Also wo Leute sagen, ihr macht Experimente? Also Momentchen mal, wir wollen hier eine solide Beratung und irgendwie coole Lösungen von euch. Hier wird nicht rumexperimentiert oder so, ne? Also das sind dann schon manche Reaktionen. Man muss es dann genauso erklären, wie du das gerade beschrieben hast. Das ist ja, es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Experiment. Wir probieren Dinge aus und der Ausgang ist erstmal ungewiss. Also wir stellen eine stabile Hypothese auf. Wir stellen natürlich keine Hypothesen auf. Jetzt auch die Hypothese für die geplante Intervention, dass das irgendwie völlig hanebüchen ist oder so. Das hat ja schon Substanz an der Stelle. Aber streng genommen, bis die Intervention durchgeführt ist und wir reflektieren können, ob es gut oder schlecht war oder was daran funktioniert hat und was nicht. Bis dahin bleibt es erstmal ein Experiment, weil der Ausgang an der Stelle einfach ungewiss ist. Und darum, schließe ich an, macht der Schutzraum auch Sinn. Also Experimente mache ich nicht am offenen Herzen.
Zu ergänzen wäre noch, was denn dieser Schutzraum eigentlich für eine Funktion hat. Ne? Das ist jetzt nicht als physischer Raum, dass sozusagen irgendwo ein Eckbüro, ein Besprechungsraum oder so gemeint ist, sondern es geht darum, Verhältnisse zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wirklich diese Hypothesen in Ruhe ausprobiert werden können. Warum sage ich Ruhe? Weil wenn sozusagen andere Kolleginnen und Kollegen einer Organisation mitbekommen, da wird irgendwie anders zusammengearbeitet oder da werden Regeln außer Kraft gesetzt, dann ist es nicht zwangsläufig so, dass die das feiern, weil die oftmals den Hintergrund nicht verstehen und nicht mitgestaltet haben, sondern die finden das doof. Und dann kommt es durchaus vor, wenn ich halt eben nicht einen stabilen Schutzraum, dafür brauche ich auch sowas wie formelle Macht, das heißt, ne, eine hohe Führungskraft, die sagt, wir probieren das jetzt hier mal aus und lass die das mal in Ruhe so testen, wenn sozusagen andere Leute mit so mittelmäßiger Macht vielleicht dann versuchen, das zu torpedieren und auch zum Scheitern bringen wollen, aus welchen Hintergründen auch immer, Unwissenheit, Sorgen, Eigeninteresse, whatever, dann hilft so ein Schutzraum, dass man wirklich in Ruhe überprüfen kann, ob die Hypothesen richtig waren oder falsch. So, und das ist im Grunde dieses Zusammenspiel zwischen Experimentieren, was ausprobieren, was anders ist als vorher und die notwendigen Rahmenbedingungen dazu schaffen, ne, damit man auch wirklich in diesen neuen Verhältnissen dann zusammenarbeiten kann oder wertschöpfend tätig sein kann. So, dann kommen wir zur letzten Phase. Das ergibt sich wahrscheinlich jetzt von selbst. Nämlich diese Interventionen, die dann geplant und durchgeführt wurden, halt zu reflektieren. Dili, wie reflektierst du Interventionen?
Ja, ich überprüfe sozusagen, ob die aufgestellte Hypothese funktioniert hat oder nicht. Also das heißt, so wie du das gerade schön bildlich beschrieben hast, was in dem Schutzraum passiert ist. Ich habe mir das ja vorher genau hingelegt. Also die Planung des Experiments, da ist ja dann ziemlich genau beschrieben, beziehungsweise die Durchführung der Intervention, da beschreiben wir sehr genau. Du hast vorhin das Canvas angesprochen, wo wir von Problemen, Symptomen, Ursachen sprechen. In diesem Canvas enthalten sind ja auch die konkreten Maßnahmen, die wir durchführen. Und um in diesem Beispiel zu bleiben, die Maßnahmen, die wir dann durchführen innerhalb eines Schutzraums, ist die Zusammenarbeit andersartig zu gestalten, Rollenverteilungen anders vorzunehmen und einfach vielleicht in diesem Ausschnitt eines wertschöpfenden Prozesses neue Dinge zu tun. Und ganz oberflächlich und banal gesagt, wir überprüfen in der Reflexion, was hat in diesem Experiment gut funktioniert, was hat in diesem Experiment nicht gut funktioniert und was davon können wir vielleicht an guten Erkenntnissen extrahieren und größer machen außerhalb dieses Schutzraums. Also welche Prinzipien, die wir dort erkannt haben, machen Sinn in größerer Form vielleicht in der gesamten Organisation oder in weiteren Teilen der Organisation anzuwenden. Und das Schöne daran ist, dass du durch die Durchführung eines solchen Experiments, du hast ja Beweise geschaffen oder die Belege dafür generiert, dass das funktioniert oder funktionieren kann. Und ich glaube schon, dass man dann in einem größeren Kontext, wenn es in einem Schutzraum funktioniert hat, nochmal wieder die Hypothese aufstellen muss, dass das auch in einem größeren Kontext oder in anderen Kontexten auch funktioniert. Das ist dann auch wieder ein Ausprobieren sozusagen, würde ich auch sehr bewusst machen an der Stelle. Aber das ist das, was wir tun, wenn wir darüber reflektieren, ob das jetzt hat unterschiedliche Ausmaße, da bin ich gerade hängen geblieben, an Reflexionen, je nach Größe des Experiments sozusagen, ist das natürlich unterschiedlich.
Ja, genau wie du sagst, ne? Man muss so ein bisschen diesem Impuls standhalten. Jetzt hat sozusagen in einem Kontext so die andere Rollenverteilung oder andere Arbeitsstruktur oder was auch immer, um bei deinen Beispielen zu bleiben, gut funktioniert. Und dieser Impuls, jetzt alle, jetzt stülpen wir das sozusagen allen Bereichen, allen Abteilungen und so weiter über, der ist meistens dann da, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und auch da Schritt für Schritt vorgehen, ne, weil was in dem einen Kontext funktioniert, muss nicht zwangsläufig überall dann die gleiche Wirkung haben. Ne? Und zu dieser Reflexion als solches, da stelle ich jedes Mal wieder fest, dass es oftmals, weil Organisationen dann nicht so drauf trainiert sind, etwas gemeinsam zu reflektieren, ob das funktioniert hat oder nicht, schon eine Intervention in der Intervention ein Stück weit, ne? Weil sie gleichzeitig halt auch kennenlernen, was es bedeutet, halt offen irgendwie gemeinsam in den Austausch zu gehen und herauszufinden, ob etwas gut funktioniert hat oder nicht. Ne? Das ist, kommt gar nicht so häufig vor in Organisationen, wie man uns das, wie wir uns das wünschen würden. Meistens kommen die dann auf die Idee, da könnte man das nicht auch außerhalb solcher Experimente nutzen, weil das ist ja total wertvoll. Ne? Und dann machen wir doch vielleicht mal regelmäßig in unserer Abteilung eine Retrospektive. Dann sage ich, ja, das könnt ihr ja mal ausprobieren, ob euch das hilft, euch da halt auch in der Abteilung halt irgendwie zu verbessern. Ne? Da muss ich ja jetzt kein Scrum nutzen, um mal eine Retrospektive halt irgendwie durchzuführen. Ist nur so meine Beobachtung. Und abschließend ist Transparenz, finde ich, total wichtig. Ne? Also wenn jetzt so eine Intervention, so ein Experiment durchgeführt wurde und da gibt es jetzt Erkenntnisse, dass uns das geholfen hat, irgendwie ein Problem in einem bestimmten Kontext sozusagen in den Griff zu bekommen, dass ich dann davon erzähle, wir nennen diesen Vorgang dann ins Schaufenster stellen, ne? Zu sagen, also das Problem, was wir alle immer irgendwie hatten, dass irgendwie, keine Ahnung, ne, da Prozesse gescheitert sind oder die Produktqualität da nicht passt oder so, das haben wir hier nicht mehr, weil hier haben wir jetzt mal was anders gemacht. Guckt mal in den anderen Bereichen, in den anderen Kontexten, ob diese Erkenntnis für euch da hilfreich sein kann, halt auch in eine ähnliche Richtung zu gehen oder das auch mal auszuprobieren. Und diese Transparenz, die hilft natürlich der Gesamtorganisation da, und jetzt schließe ich mal so die Anfangsformulierung, im Grunde sich da in Richtung einer lernenden Organisation zu entwickeln. Ne? Dass ich halt Dinge ausprobiere, diese Erkenntnisse teile, das sorgt wieder für Lernen und Ausprobieren an anderer Stelle. Ne? Und wenn die Gesamtorganisation in diese Aktivitäten einbezogen sind, dann ist das zwar sehr, das klingt jetzt so wuselig, überall wird irgendwie experimentiert, ausprobiert und so weiter, aber in einer dynamischen Welt brauche ich auch innen diese Komplexität, um mich da halt entsprechend dieser Veränderung, dieser Dynamik, dieser Überraschung halt auch permanent halt irgendwie anzupassen und weiterzuentwickeln. So.
Genau, und auch das, also nochmal einmal rausgezoomt auf diese Metaebene, überall finden Experimente statt und so weiter. Dieses gesamte Vorhaben ist ja auch gerahmt mit Kommunikationsgeschichten und so weiter, dass das transparent gemacht wird, dass alle wissen, welche Experimente laufen und wie ist der Stand und wer nimmt daran teil und was ist da Phase und so weiter. Das ist ja im Idealfall tatsächlich auch eben transparent, damit es genau nicht so wirkt, was es ja auch tatsächlich nicht ist, ein wildes Rumexperimentieren, sondern das hat ja alles Sinn und Verstand und hat einen sehr, sehr soliden Rahmen letztendlich auch, ne? Genau. Und das ist richtig, was du sagst, also dieses, das ist neu für manche zu reflektieren oder bewusst und strukturiert zu reflektieren, so würde ich es mal nennen. Ich glaube, das findet unbewusst schon häufig statt, aber eben nicht in der Form, dass die Potenziale der Reflexion da tatsächlich ausgeschöpft werden können, sondern wenn ich das strukturiert und bewusst mache, hole ich da viel mehr raus. Und wenn ich das dann systematisiere, dieses ganze Prinzip dieser Schleife, die wir gerade formuliert haben, dann ist das schon ein Mega-Hebel für viele Unternehmen. Also das systematisiert und dauerhaft zu betreiben, um sich so zu einer lernenden Organisation zu entwickeln, das ist schon ein cooler Prozess, auch jetzt nochmal aus unserer Perspektive von extern heraus Unternehmen dabei zu helfen, genau das zu etablieren. Das macht echt, macht Bock. Ja.
Das ist im Endeffekt jetzt schon die Zusammenfassung, ne? Also dass so ein Veränderungsprozess oder Vorhaben nicht ein Projekt ist, was ich mal anfange und 8 Monate später ist das erledigt, die Meilensteine irgendwie abgehakt, sondern eine Organisation sollte im Grunde lernen, so einen Prozess schleifenartig permanent so in dem eigenen Tempo durchzuführen, für immer. Ne? Weil bei der
für immer.
So, ne? Weil bei den vielen Änderungen, ne? Also veränderte Kundenbedürfnisse und so weiter und so fort, was da heutzutage so los ist, muss ich als Organisation halt einen Weg finden, halt mit diesen Veränderungen halt irgendwie klarzukommen, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und mich da weiterzuentwickeln. Ne? Und dieses Verfahren, so nenne ich es jetzt mal, ne, das ist natürlich nicht so dogmatisch und stringent und linear, wie es jetzt vielleicht an manchen Stellen rübergekommen ist, sondern das hilft uns als Kurswechslern halt in den Organisationen, Leute mit unseren Denkwerkzeugen auszustatten, Leute dabei zu begleiten, im Grunde dieses schleifenartige Vorgehen zu üben und dann ohne uns dann eigenständig fortzuführen. Das ist so das, wie wir denken, wie wir erfolgreich solche Veränderungsvorhaben durchgeführt haben und für die wir auch nach wie vor sehr gerne angefragt werden und auch angefragt werden in der Praxis. Ich glaube, dann haben wir es, ne?
Oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin nicht so häufig hier mit dir oder mit den anderen Kollegen dran, eine Podcast-Episode zu bespielen, aber das hörte sich nach einem exzellenten Schlusswort an, wenn ich ehrlich bin.
So war das gedacht.
Ja, cool.
Ja, dann, ja, danke für deine Zeit natürlich, das mit mir hier zusammen mal zu durchleuchten, was wir da eigentlich so treiben in unseren Beratungsmandaten. Und ja, für euch Hörer und Hörerinnen natürlich der Aufruf, ne, wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei uns individuell. Unsere Kontaktdaten sind auf der Webseite bekannt oder bei LinkedIn oder so. Geht gerne mit uns in Kontakt oder schreibt uns an unsere Kurswechsel-E-Mail-Adresse für die Podcast, die da lautet podcast@kurswechsel.jetzt. Wir freuen uns da über Rückmeldungen von euch und ja, bleibt dran. Bis bald. Viel Spaß.
Tschüss.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.